man ringt sich durch zu einer Entscheidung, man wägt die sehr gut ab und man geht den harten Weg und man schläft nicht und man zweifelt und so weiter und so weiter. Aber irgendwann triffst du die Entscheidung und dann darfst du einfach deine Entscheidungen nicht mehr anzweifeln. Das hat schon lange gedauert, bis das Unternehmen das überwunden hatte. Und es hat viel, viel mehr mit den Menschen gemacht bei uns, als ich das dachte. Ich hatte teilweise das Gefühl, es ist für die Leute, die noch da sind, schlimmer, was passiert ist, als für diejenigen, die nicht mehr da sind. Das haben wir überwunden und jetzt haben wir wirklich eine total gute Stimmung wieder. Uns geht richtig was vorwärts und für mich ungewohnt. Ich muss aus meiner Position des Co-CEOs jetzt eher bremsen, als irgendwo anschieben. Und das ist ein Gefühl, das gibt mir sehr viel Mut. Ja.
Schlaflose Nächte. Der Podcast für Familienunternehmen. Mit Hans-Jürgen Jacobs und Christian Mohr.
Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Schlaflose Nächte, unserem Podcast über Familienunternehmen, die sich besonderen Herausforderungen stellen müssen. Wir wollen konkrete Situationen sehr beleuchten, in denen Familienunternehmen sich bewähren müssen. Was sind ihre Rezepte? Welche Auswege? Welche Lösungen finden sie? Und wollen so auch ein bisschen Mut machen, dass man in schwierigen Situationen doch immer wieder einen guten Ausweg findet. Wir, das sind Hans-Jürgen Jacobs, ich bin Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Buchautor. Und an meiner Seite ist Christian Mohr. Er ist in der Geschäftsführung von Unternehmertum, Europas größtem Gründerzentrum. Ja, Christian, wie hast du denn heute Nacht eigentlich geschlafen?
Ich würde sagen, sehr gut, JJ. Willkommen, Alex. Schön, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ich erinnere mich noch ganz gut daran, wir haben uns im November 2019 zum ersten Mal getroffen. Damals haben dich deine Mitarbeiter zu mir ins Büro gezerrt, in Anführungszeichen, eben auch so, hey Alex, geh doch mal in den Münchner Osten, schau dir mal um, was dort Startups treiben. Das war, glaube ich, der erste Tag oder der erste Moment, wo wir uns getroffen haben. Seitdem kenne ich und lerne ich Truma immer besser kennen, das Unternehmen, dem du auch vorstehst ja auch, wo wir danach auch viel erfahren werden darüber auch. Truma ist seitdem ja sehr stark gewachsen, mehrfach ausgezeichnet worden, sehr erfolgreich gewesen und dann kam es ja 2023 und Entlassungen. Alex, wie hast denn du heute Nacht geschlafen, um damit mal anzufangen?
Ja, also da das heute mein erster Podcast ist, habe ich zwar auch gut geschlafen, aber ich hatte doch eine gewisse Nervosität schon gestern Abend verspürt, weil ich auch nicht genau weiß, was jetzt auf mich zukommt, aber dem stelle ich mich gerne und
sehr gut.
Da wir uns ja lange kennen und ich weiß, du bist ein sympathischer Typ, war meine Sorge nicht so groß, dass sie mich vom Schlaf abgehalten hätte.
Vielen Dank. Nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird die Truma Group kennen. Muss vielleicht erwähnen, dass es ein wichtiger Ausrüster von Wohnwagen und Reisemobilen ist. Mhm. Dass es im Angebot sind vor allen Dingen Heizung und Rangiersysteme. Da ist, glaube ich, das Unternehmen führend. Aber es gibt auch Klimaanlagen beispielsweise. Und Gasversorgung, die Gaslampe, das war ja die Erfindung ganz am Anfang 1949 von dem Großvater Philipp Kreis. Und Alexander führt das Unternehmen jetzt in der dritten Generation. Welche besondere Verpflichtung verspürst du denn aus dieser Tradition heraus?
Ja, also es ist richtig, wir sind Zulieferer der weltweiten Caravaning-Industrie. Klimatisierung im Wesentlichen ist unser Kerngeschäft, versuchen da auch immer mehr in Richtung Systemlieferant zu gehen. Und die Verpflichtung ist eigentlich eine, die sehr stark einfach in mir drin zu spüren war. Ich habe mich schon früh auf den Weg gemacht, die Vorbereitungen zu treffen, akademischer Natur, um, falls ich mal gerufen werde, auch bereit zu sein, zu kommen. Der Zeitpunkt kam dann auch 2018 und
Du bist Maschinenbauingenieur?
Ich bin Maschinenbauingenieur, genau. Ich habe dann noch einen Master gemacht in Familienunternehmertum an der Zeppelin-Uni damals. Und dann wurde mein Wunsch oder die Fragen, die mich beschäftigt haben in unserem eigenen Unternehmen, schon immer größer. Aber es hätte mich trotzdem noch nicht dahin gezogen. Es kam dann aber trotzdem 2017 die Entscheidung dann innerhalb der Familie, das zu tun. Und die Verpflichtung ist tatsächlich im Wesentlichen eigentlich ein Gefühl. Wir haben 2008 schon eine Familienstrategie zusammen verfasst, meine Geschwister, meine Mutter und ich, wo wir uns auch sehr viel damit auseinandergesetzt haben. Und irgendwie war für uns immer klar, das ist ein Familienunternehmen und wir müssen, irgendjemand von uns darf das dann weiterführen und einfach in die nächste Generation führen. Und viel sich damit auseinandersetzen tun wir nicht, denn es ist ganz tief in uns drin eine Verpflichtung und auch ein Wunsch, das zu tun.
Ja. Nach den Vorstellungen vieler Familienunternehmen gehören ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zur Familie. Es ist ja Teil der Familie. Deswegen war es ja ein besonderer Einschnitt, als 2022 dein Unternehmen sich von 10% der Stellen getrennt hat. Welche Überlegungen haben zu diesem Stellenabbau geführt?
Ja, also das war tatsächlich eine schwarze Stunde für mich, aber auch für das Unternehmen. Es war die größte Entlassung, die wir je hatten in der Firmengeschichte damals. Und da muss man ein bisschen die Vorgeschichte kennen. Also wir kamen noch aus der Corona-Zeit. Corona war auch immer noch da. Das musste noch gemanagt werden. Also es war kein Normalzustand in 2021. Und wir haben nach der kurzen Phase der Kurzarbeit und der großen Unsicherheit in Corona plötzlich einen unerwarteten Boom erlebt in unserer Branche nach Corona, was bei uns dazu geführt hat, dass wir unseren Umsatz nahezu verdoppelt haben innerhalb eines Jahres. Und wir haben dann gemerkt, also mein Co-CEO und ich damals aus der Holding heraus, aus der Group, die relativ nah dran ist, aber die nicht operativ verantwortlich ist, wir haben gemerkt, wir haben erhöhte Burnout-Raten, wir haben eine gewisse Überlastung. Die Leute müssen einfach zu viel leisten, weil das Unternehmen sonst eben mit den Anfragen aus dem Markt gar nicht klar käme. Und dann standen wir total dahinter, haben gesagt, wir müssen jetzt Organisation aufbauen, um das abzufedern. Also Organisation folgt dem Erfolg, das ist eigentlich immer so. Und das haben wir damals auch gemacht. Und dann plötzlich im Jahre 2022, Anfang 2022, kamen diverse Krisen auf einmal, die uns völlig rauskatapultiert haben aus allen unseren Plänen, die wir gemacht hatten. Also es hat natürlich der Ukraine-Krieg begonnen, dann hatten wir Inflation, wir hatten plötzlich Energiekrise mit vielen Unsicherheiten. Wir hatten Kostenexplosionen in unseren Lieferketten hin zu uns und wir hatten auch Lieferkettenengpässe in den Lieferketten hin zu uns und auch in unserer ganzen Industrie. Und es hat uns von jetzt auf gleich eigentlich so getroffen, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie reagieren und irgendwie uns sozusagen mehr als winterfest machen, weil wir überhaupt nicht mehr wussten, wie geht das Jahr zu Ende. Wir haben dann sehr schnell eine Kosten-Taskforce gegründet, um massiv Kosten einzusparen. Und dann kam so irgendwann die Erkenntnis im Juni, dass es wohl nicht reichen wird und dass wir auch mit Kurzarbeit und so weiter weit weg von dem sind, was wir brauchen, um irgendwie sozusagen den Rest des Unternehmens abzusichern. Ja, denn darum geht's ja. Du machst ja solche Schritte auch, um deine Mitarbeiterschaft, deine Arbeitsplätze und so weiter zu sichern. Das klingt erstmal für einen Außenstehenden nicht danach, aber das ist ja eigentlich das, was dahinter steht.
Und wie viele schlaflose Nächte hattest du in dieser Phase?
Also es waren so mehrere Phasen, weil am Anfang setzt du dich damit auseinander und irgendwann kommt die Erkenntnis, okay, wir müssen auch diesen Schritt gehen und du hast diverse Szenarien durchgespielt und gesehen, es gibt keinen Ausweg. Das trifft einen schon, aber dann hat man trotzdem erstmal nur eine Zahl auf einem Papier. Und wenn dann Gesichter zu dieser abstrakten Zahl kommen, dann wird's hart und das geht schon an die Nieren, da schläfst du schlecht. Ja, und das ist eigentlich der härteste Punkt. Dann gibt es immer noch Phasen in so einem Prozess, die einen extrem mitnehmen, menschlich. Aber ich glaube, die Phase der schlaflosen Nächte war die, als wir diese Entscheidung getroffen haben und als dann auch Gesichter an die Namen kamen. Danach schaltest du in so einen Doing-Modus, in so einen Maschinen-Modus um. Und das ganze Team bei uns, alle, die damit beschäftigt waren, waren ja viele Leute auch involviert, um das alles auch durchzuplanen, Kommunikation zu planen, den ganzen Ablauf zu planen, die Gespräche vorzubereiten und so weiter. Natürlich alles juristisch auch begleitet. Und dann irgendwann kommst du in so einen Doing-Modus und dann schläfst du eigentlich auch nicht mehr schlecht, weil dann bist du viel zu sehr im Aktionsmodus. Ja. Wo wir dann allerdings wirklich uns alle wieder ziemlich geärgert haben und auch schlecht geschlafen haben, war, als dann nach der ganzen Aktion ein Jahr später ein Zeitungsartikel erschienen ist, der meines Erachtens nach im Wesentlichen Sensationsjournalismus war, schlecht recherchiert, auf Kosten aller Betroffenen, nämlich die gehen mussten, aber auch die noch da waren und die gerade so dieses für viele traumatische Erlebnis, dass die Kollegen nicht mehr da sind, mit denen sie jahrelang zusammengearbeitet haben, die das gerade überwunden haben und dann zack, haut so ein Journalist nochmal rein in die Wunde. Das hat uns dann nochmal schlaflose Nächte gegeben, weil es auch eine eine Missachtung war der ganzen Leistung aller, die da beteiligt waren.
Aber ist ja nochmal eine Einladung, selbst zu kommunizieren und darzustellen, wie es wirklich war und Dinge aufzuklären. Das ist ja dann auch Aufgabe des Chefs.
Ja, ist richtig. Wobei wir dann auch gesagt haben, wir wollen einfach dieses Thema nicht mehr so groß machen, denn wir waren so froh, dass wir es hinter uns hatten und dass wir wieder nach vorne geschaut haben. Wir hatten uns alle wieder aufgerichtet und diesen schwarzen Tag in der Firmengeschichte irgendwie hinter uns gelassen. Und wir wollten dieses Thema eben eigentlich gar nicht nochmal groß aufziehen, sondern uns auf die Zukunft, auf die Chancen konzentrieren und auf das, was vor uns liegt und nicht auf das, was hinter uns liegt.
Jetzt habe ich ja dich in der Zeit auch erleben dürfen und habe durchaus dir angemerkt, dass das mit dir gemacht hat, auch persönlich. Und man sagt ja immer, dass man solchen Krisen ja auch selber lernt als Führungskraft immer auch. Wenn jetzt zurückblickst, jetzt mal auf die letzten 2 Jahre, was kannst du denn daraus für dich mitnehmen? Also was sind deine Lernelemente aus der damaligen Zeit?
Also ich glaube, ich habe diesen Moment auch deswegen eigentlich gut und souverän meistern können, weil ich davor schon auch Erfahrungen gemacht hatte, die auch zum Beispiel mit Personalentscheidungen zu tun hatten, wo ich sehr viel mehr schlaflose Nächte hatte. Also irgendwie so, ich würde fast sagen, in der Anfangsphase waren meine schlaflosen Nächte den Problemen nicht angemessen. Ja. Das hat mich einfach viel beschäftigt, aber da war ich noch neu in dem Job und dann lernst du Gestschritte, lernst, was funktioniert, was nicht, lernst deiner Intuition zu vertrauen und so weiter. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, man ringt sich durch zu einer Entscheidung, man wägt die sehr gut ab und man geht den harten Weg und man schläft nicht und man zweifelt und so weiter und so weiter. Aber irgendwann triffst du die Entscheidung und dann darfst du einfach deine Entscheidungen nicht mehr anzweifeln. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Was waren das für Personalentscheidungen in der frühen Zeit? Betraf das die Führungsebene?
Das war, wo ich mich lange auch irgendwie damit rumgewunden habe, waren so Entscheidungen auf Führungsebene. Na, vor allem dann, wenn ich keine Koalition hatte in meinem Team der Vertrauten. Also wenn ich hatte ein schlechtes Gefühl irgendwie, habe gedacht, jemand passt nicht, konnte es nicht so richtig festmachen, habe versucht, Datenpunkte zu sammeln, habe versucht, konkrete Situationen zu sammeln, mich mit anderen ausgetauscht. Und wenn die es nicht so gesehen haben und ich der Einzige war, dann habe ich viel auch erstmal natürlich gezweifelt. Ja, darf ich meiner Intuition trauen? Habe ich vielleicht falsch geführt? Bin ich vielleicht das Problem? Ja, oder sehe ich Dinge falsch? Habe aber dann im Laufe der Jahre gelernt, dass die Intuition doch richtig war, weil in den meisten Fällen kam es dann zu einem späteren Zeitpunkt doch zu der Entscheidung, die dann von der Breite getragen wurde, ohne dass ich da jetzt irgendwie lange Einfluss genommen habe.
Alex, als du ja ganz frisch ins Unternehmen eingestiegen bist und noch nicht Geschäftsführer warst, wurdest du ja de facto konfrontiert mit Beratern im Haus und das war, glaube ich, für dich jetzt eine etwas ungewohnte Situation im Aufblick. Kannst du uns da mal mitnehmen, weil ich glaube, es hat sich sehr geprägt, wie du mir geschildert hast auch immer.
Ja, das stimmt. Das hat mich tatsächlich sehr geprägt. Also es war ein Jahr, bevor ich operativ in die Geschäftsführung gegangen bin. Ich war aktiver Gesellschafter und im Beirat. Und wir wollten uns damals ein neues Geschäftsfeld entwickeln und haben uns Berater gesucht, eine kleine Beratungsagentur, die uns dabei helfen sollte. Und dann haben die gesagt, wir möchten gerne so viel von euch erfahren wie möglich, damit wir da die richtige Strategie daraus erarbeiten können. Und dann geht ihr voll in den Angriffsmodus. Wir haben gesagt, ja super, klingt alles gut. Dann waren die also bei uns und wir haben wirklich mehr geöffnet, als wir das jemals vorher getan haben. Also Räume, wo normalerweise extern nicht rein dürfen. Wir haben teilweise Patente offengelegt und so weiter und so weiter. Und irgendwann kam plötzlich der Moment bei mir, wo ich so ein Misstrauen hatte. Das war unbegründet, weil auch die Berater, wir hatten persönlichen Kontakt mit denen über langjährige Mitarbeiter und so weiter. Also das war alles unkritisch. Aber es kam so in mir plötzlich hoch und dann hatte ich so ein erst Misstrauen, dann war es irgendwie eine starke Unsicherheit bis hin zu so einer Ohnmacht, wo ich dachte, was mache ich jetzt? Und dann kam in mir die Frage auf, bin ich gerade dabei, das Unternehmen meiner Familie zu ruinieren, bevor ich überhaupt angetreten bin. Und dann damals, wir haben den ganzen Campus umgebaut und es gab ein Büro, wo man nicht reinsehen konnte. Dann bin ich in dieses Büro gegangen und dann saß ich da eine Viertelstunde und habe eigentlich einfach nur gehofft, dass ich mich jetzt in Luft auflöse und in ein paar Jahren komme ich wieder und es ist nichts passiert und alles ist okay. Ist aber nicht passiert, mein Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Und dann kam so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, die Zeit läuft weiter, es geht halt weiter. Ich muss jetzt selber hier eine Entscheidung treffen. Ich muss da jetzt durch, ich muss rein. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass wir das Ganze an dem Tag beenden, dass wir zwar mit den Erkenntnissen, die sie bis dahin hatten, weiterarbeiten, aber dass wir jetzt sozusagen die Türen wieder schließen und zurück zum Normalen gehen. Und natürlich war das eine Entscheidung, die hatten wir vorher mit dem Beirat, mit den Gesellschaften, mit den Geschäftsführern und allem durchgesprochen. Also ich war da bei weitem nicht alleine. Aber ich hatte plötzlich diese große Unsicherheit und es hat mich extrem geprägt, weil ich aus dem Moment so gemerkt habe, okay, Entscheidungen treffen, man muss Entscheidungen treffen. Zweiter wichtiger Satz für mich, das Werk geht vor, der Mensch ist im Hintergrund. Es muss immer um das Werk gehen. Und wenn du ein schlechtes Gefühl hast und du siehst das Werk irgendwie in einem Risiko und das Risiko ist höher als der Ertrag, dann musst du entscheiden und zwar sofort. Und es geht immer weiter, die anderen kochen nur mit Wasser. Es ist nicht so, wir haben nicht ein Patent, auf dem unser ganzes Geschäftsmodell basiert und wenn jemand das kriegt, dann sind wir ruiniert, sondern wir haben über Jahre was aufgebaut, was man mit Geld nicht kopieren kann. Und insofern, es geht immer weiter und wir finden schon unseren Weg.
Also wenn wir bei Beratern sind, das ist ja die übliche Praxis in Konzernen. Wenn es Krisenmomente gibt, wenn Entlassungen, Kündigungen anstehen, dann holt man Berater. Die Berater führen eine Status-Quo-Analyse durch, geben Empfehlungen ab und das wirkt sozusagen wie von neutraler Stelle. Und damit ist es für den CEO und Management leichter, diese Maßnahmen durchzusetzen, weil es ja eine Legitimation gibt. Mhm. Daran hast du aber in eurer Situation nie gedacht?
Nein, das ist ja unsere Sache. Also auch wenn das Werk vorgeht und der Mensch dann im Hintergrund ist bei solchen Entscheidungen, aber bei unserem Handeln steht der Mensch schon auch im Zentrum und es ist unsere Sache. Deswegen, wir machen auch, wenn wir Personalgespräche führen, dann ist es immer persönlich und nach Möglichkeit ein Geschäftsführer. Und wir kämen nicht auf die Idee, dass wir jemand Externen reinholen, sozusagen damit unsere Weste weiß bleibt, sondern wir holen uns Berater dann rein, wenn wir Probleme zu lösen haben, wo uns selber entweder die Kenntnis oder die Erfahrung fehlt, dahin zu kommen. Oder wenn bei uns die Manpower nicht da ist und wir wollen trotzdem ein Thema erarbeiten, aber haben nicht die Zeit, um da jetzt ein Team aufzubauen.
Jetzt bist du im Unternehmen nicht allein, Alex. Du hast ein Team um dich rum, sowohl in der Führungsmannschaft um dich rum, als auch ja immer noch mit deiner Familie, im Speziellen jetzt ja deine Mutter auch und deine Schwester. Deine Mutter ist ja für das Unternehmen eine sehr prägende Person eben auch. Und vielleicht kannst du uns mal, wenn du es möchtest, auf die ersten Jahre mitnehmen, als du wirklich eingestiegen bist bei Truma eben auch, wie da das Verhältnis auch war. Also sprich, wie emanzipiert man sich da auch als Alexander vom Sohn zum Co-Partner im Unternehmen? Und wie ist das Setting heute? Vielleicht kannst du einfach ein bisschen Einblicke geben auch.
Ja, also da muss ich wirklich sagen, meine Mutter macht es hervorragend. Also ich kann da wirklich, da gibt es nichts, was ich irgendwie mit Mikro an oder aus sagen könnte, wo ich irgendwie sage, das hat sie nicht gut gemacht. Also die Schwierigkeiten die Herausforderungen, die ich hatte auf meinem Weg, die waren mit anderen Führungskräften zum Beispiel im Unternehmen, ja, da meinen Platz zu finden und auch mich selber kennenzulernen, zu lernen, authentisch auftreten zu können, dass das okay ist, ja, obwohl du nicht vielleicht dem Idealbild entsprichst, das du so im Kopf hast, wenn du halt viel zum Beispiel Handelsblatt liest oder so und halt weißt, wie sind die CEOs der großen Unternehmen. Die Emanzipation hat eigentlich sehr früh schon stattgefunden, weil ich bin ins Unternehmen eingestiegen und es gab die Entscheidung zu treffen, ob wir die Leuchten, du hast sie ja vorhin schon angesprochen, ob wir die Leuchten abkündigen oder weiter im Portfolio halten, weil eine Gasleuchte ist in Zeiten von LED eher eine Randerscheinung, hat aber viel Romantik und es gibt schon auch einen Markt, aber du hast unwahrscheinlich hohe Kosten durch Zertifizierung, die durch die Volumina, die du verkaufen kannst, einfach nicht gerechtfertigt sind. Ist aber unser Ursprung, genau. Und da hat meine Mutter gesagt, du bist jetzt verantwortlich, du musst jetzt die Entscheidung treffen. Mhm. Ich stehe dir da zur Verfügung, du kannst dich mit mir austauschen, aber ich treffe die Entscheidung nicht für dich, das musst du machen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, ja. Ich habe entschieden, dass er abgekündigt wird, aber wir haben das letzte Batch, rüsten wir um zu LED-Leuchten und dann gibt es die noch als Einzelstück. Also. Okay.
Deine Mutter ist Renate Schimmer-Wottrich, sie ist Chefin des Beirats, glaube ich.
Richtig.
Wie war das denn in dieser kniffligen Frage jetzt der Personalkündigungen von 70 oder 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie hat sich sie denn da eingemischt? Wie habt ihr darüber gesprochen? Hat sie dir auch die Entscheidung dann letztlich völlig freigelassen? Wie war die Binnendynamik dann in diesem wichtigen Punkt?
Ja, also meine Mutter hat es sicher genauso mitgenommen wie alle anderen. Die ist ja auch, also ich meine, die ist sehr nah am Unternehmen, die ist oft da, die kennt auch viele Menschen, die da uns verlassen mussten. Und wir haben da eigentlich einen sehr intensiven Austausch gemacht und haben uns eigentlich alle so gegenseitig unterstützt durch dieses Tal der Tränen durchzukommen und uns zu dieser Entscheidung durchzuringen und die Richtigkeit dieser Entscheidung von allen Seiten beleuchtet zu haben, auch aus der Perspektive des Beirats, aus ihrer Erfahrung, um dann gemeinsam zu sagen, ja, okay, so machen wir es und dann uns auch gegenseitig alle zu unterstützen, dass wir da jetzt gemeinsam durchgehen. Ja. Sie hat es natürlich aus der Ferne gesehen, sie hat auch dann viel mitbekommen und hat an der einen oder anderen Stelle auch berechtigterweise Kritik geübt, was wir noch hätten besser machen können oder sowas.
Was war das?
Ja, so ein Tag, wie du es drehst oder wendest, die Härte eines solchen Tages, die kannst du nicht schönreden. Und wir haben uns unwahrscheinlich viel Gedanken gemacht, wie dieser Tag ganz konkret abläuft. Aber du hast trotzdem einfach irgendwie, es gibt keinen perfekten Weg. Es gab Menschen, die mussten 1,5, 2 Stunden warten, bis sie mitgeteilt bekommen, ob sie auch betroffen sind oder nicht. Allerdings niemand länger als 2 Stunden. Ich weiß, dass es in anderen Unternehmen teilweise tagelang oder wochenlang geht. Bei uns war das nicht so. Und dann haben wir versucht, so viele Einzelgespräche wie möglich zu führen, weil wir wollten, dass jeder Mensch die Wertschätzung bekommt, auch in diesem Moment, und sich als Mensch wahrgenommen fühlt und nicht als Nummer oder als Ressource oder sowas. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir konnten es aber in dieser kurzen Zeit nicht alles als Einzelgespräche abbilden, weil es einfach zu viel war und so weiter. Und da hat sie gesagt, naja, das hätte man ja besser machen können. Fand ich auch gut, dass sie das gesagt hat. Sie hat sich Gedanken gemacht. Wir haben dann ihr erklärt, wie es dazu gekommen ist, und dann hat sie auch uns voll und ganz unterstützt.
Eine große Familienunternehmerin in Deutschland ist Nicola Leibinger-Kammüller von Trumpf, der Firma. Sie sagt, wir halten unsere Mitarbeiter auch in schwierigen Zeiten, weil wir sie in den guten wieder brauchen. Mhm. Hätte das nicht auch für Truma gelten können? Der Campingboom läuft ja weiter, aus meiner Sicht jedenfalls. Viele der Faktoren waren temporärer Art. Wenn wir uns die Strompreise, Energiepreise, Gaspreise jetzt anschauen, sind wieder zurückgeführt. Mhm. Es gibt Wachstumsszenarien für Truma, neue Märkte zu erobern. Da braucht man doch Mitarbeiter.
Ja, das ist richtig. Es war damals keine reine Kostenentscheidung, sondern die Entscheidung eigentlich, die wir zu treffen hatten, war, wie richten wir das Unternehmen jetzt richtig aus? Wir hätten, wenn das Jahr genauso gut gelaufen wäre, wie wir es uns vorgestellt hätten, dann hätten wir sozusagen das mitnehmen können und hätten zusätzlich die Neuausrichtung aufbauen können. Dann haben wir gemerkt, okay, wir hatten damals auch in unserer Strategie noch mit viel höheren Wachstumsraten in der Zukunft gerechnet. Wir waren vielleicht ein bisschen im Post-Covid-Rausch. Ja.
Die Verdopplung, damals, das wäre immer weitergegangen.
Ja, nicht ganz so der Hockeystick, aber schon deutlich mehr, als es jetzt in der Realität der Fall ist. Und dann hätten wir diese Struktur so mitnehmen können und hätten die neue Struktur rundherum aufbauen können. Aber wir haben gemerkt, das können wir nicht machen, und wir mussten das Unternehmen sehr schnell neu ausrichten, damit wir den Anschluss nicht verlieren und damit wir eben weiter auch investieren können, was ja auch hinter dieser Aussage von Trumpf steckt. Also du bereitest dich eigentlich in Krisen ja auch darauf vor, dass es danach weitergeht und richtest das Unternehmen aus. Nichts anderes haben wir gemacht, aber wir mussten eben in vielen Bereichen insgesamt reduzieren. Es hat alle Bereiche des Unternehmens betroffen, manche mehr, manche weniger, um dann an anderer Stelle neu aufzubauen.
Jetzt haben ja solche Entscheidungen auch viel mit Mut zu tun am Ende des Tages als Unternehmer. Was war denn aus deiner Sicht ein Rat, der dir zuletzt Mut gemacht hat? Weil wir hören ja sehr viele negative Sachen eben auch, durch die ja auch Truma gegangen ist eben auch, wie du beschrieben hast, eben aktuell sowieso die Lage sehr negativ behaftet ist. Was ist denn was dir zuletzt Mut gemacht hat?
Also wenn ich sehe, wie viel Aufbruch bei uns ist und wie wir es jetzt auch geschafft haben, dass die Leute wirklich sich hinstellen, dass die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, dass die Lust haben, zu gestalten, dass junge Leute sich weiterentwickeln wollen und vielleicht Verantwortung übernehmen, die ein Stück weit mehr ist, als sie das vorher jemals getan haben, aus der Komfortzone zu gehen und so. Mhm. Also eigentlich die Menschen um mich rum, die Teams, wie die gerade anziehen und wie wir gemeinsam anpacken, das ist was, was mir sehr, sehr viel Mut gibt. Mhm. Das hat schon lange gedauert, bis das Unternehmen das überwunden hatte. Das hat viel, viel mehr mit den Menschen gemacht bei uns, als ich das dachte. Ich hatte teilweise das Gefühl, es ist für die Leute, die noch da sind, schlimmer, was passiert ist, als für diejenigen, die nicht mehr da sind.
Also die Stimmung war dann gedrückt?
Die Stimmung war gedrückt. Es gab eine gewisse Angst. War es das jetzt und so? Das war ganz am Anfang. Da haben wir auch ganz viel kommuniziert. Wir sind jeden Mittwoch damals, haben wir uns bei uns im Restaurant, im Betriebsrestaurant getroffen. Das ganze Management, jeder konnte hinkommen und uns Fragen stellen. Und ganz viel versucht eben zu sagen, hey, wir sind nicht Salamitaktik, wir sagen, was Sache ist, und das war es jetzt, und wir tun alles, dass sowas nicht mehr oder nie wieder vorkommt, idealerweise. Aber es hat lange gedauert, und das haben wir überwunden, und jetzt haben wir wirklich eine total gute Stimmung wieder und es geht richtig was vorwärts und für mich ungewohnt. Ich muss aus meiner Position des Co-CEOs jetzt eher bremsen, als irgendwo anschieben und das ist ein Gefühl, das gibt mir sehr viel Mut. Ja.
Welche Visionen sind denn da wichtig? Welche Zukunftserwartungen, welche Wachstumsperspektiven, die dann ja möglicherweise zu dieser Stimmungswende beigetragen haben?
Ja, wir haben 2021 schon die Strategie verfasst, wo eben auch eben Wachstumserwartungen da waren, die wir jetzt zweimal in Folge auch reduzieren mussten, aber das gehört auch dazu. Unsere sonstigen Inhalte der Strategie haben wir nicht verändert, haben wir geschärft. Und wir haben als kleines Unternehmen auch die große Transformation Richtung E-Mobilität vor uns und wir sind alle total zuversichtlich, dass wir das ziemlich gut meistern werden. Und wir sehen halt, wie sich die großen Firmen da schwer tun und haben das Gefühl, wir können uns alle mal mit denen messen oder denen halt zeigen, wie es geht. Wir haben ein extrem gutes Standing bei unseren Kunden, was wir immer mitgeteilt bekommen. Die laden uns ein, in ihren Innovationsthemen dabei zu sein oder sie eben auch zu unterstützen bei Problemen, die sie selbst nicht lösen können. Und das macht einfach insgesamt sehr viel Spaß und es macht uns sehr zuversichtlich, dass wie auch immer das Ganze dann aussehen wird, wir wissen es ja nicht, aber dass wir da unseren Weg schon finden werden.
Jetzt ist ja das Jahr 2024 ein besonderes Jahr für euch als Unternehmen. Ihr feiert ja 75 Jahre Jubiläum. Vielleicht die erste Frage, worauf bist du als jetzt Nachfolger der dritten Generation am stolzesten mit Blick auf die Historie? Und dann Anschlussfrage. In 25 Jahren, im Jahr 2049, wirst du, glaube ich, 66 Jahre alt sein, so wie davon erzählen. Also das heißt, da beginnt ja das Leben erst so richtig nach einem Song, den man so kennt. Wo siehst du denn dann Truma zum 100-Jährigen, was ich dir wünsche, dass du erlebst, als in welcher Rolle auch immer dann bei Truma? Aber A, auf was bist du stolz? Und B, wo siehst du das Unternehmen dann zum 100-Jährigen?
Also Ich bin stolz, dass ich das alles gemeistert habe und mich dahin entwickelt habe, wo ich heute bin und wie ich das mache auch. Also das war schon ein Weg. Ich habe auch gesagt, also so in die Authentizität gehen, da gehört auch viel Mut dazu. Und ich bin auch stolz darauf, was ich für ein Team um mich herum aufbauen konnte, die mit mir diesen Weg gehen, weil das spiegelt mir wieder, dass das nicht ganz verkehrt ist, was ich da mache. Es ist ein super starkes Team, macht total viel Spaß. Alle sehr unterschiedliche Charaktere, du kennst ja viele davon, aber gemeinsam total stark. Und zum 100-Jährigen, also mir wird nachgesagt zumindest, ich sei ein Visionär und sehr stark an der Zukunft interessiert, stimmt auch. Ich denke viel über die Zukunft nach, denn ich gedenke in ihr zu leben.
Sehr gut.
Aber so weit geht es dann doch irgendwie nicht. Also wäre cool, wenn wir bis dahin genauso die Nummer eins sind wie heute, obwohl die Fahrzeuge elektrifiziert sind. Aber wenn es anders kommt, kommt es eben anders. Also ich mache mir da aber keine großen Gedanken. Wir haben ein starkes Team, wir haben tolle Produkte und wir werden unseren Weg schon finden.
Wir dachten, du nennst auch die Digitalisierung. Du hast ja ein Digitalunternehmen entwickelt, es dann eingebracht in die Truma Group. Ihr arbeitet, glaube ich, sehr stark an der Vernetzung. Welches Potenzial siehst du denn da?
Ja, das ist richtig, wobei das Thema Digitalisierung ist irgendwie Alltag geworden. KI ist jetzt natürlich ein großes Thema für uns. Wie kriegen wir unsere Systeme so zusammen, dass wir wirklich viel aus KI machen können? Wir sind da aber, glaube ich, ganz gut unterwegs, zwar am Anfang, aber trotzdem ganz gut unterwegs. Bei der Vernetzung geht es viel darum, also erstens natürlich aus den Technologien, die vorhanden sind, einfach den Kundenkomfort zu steigern, aber auch den Ressourceneinsatz besser zu organisieren. Und gerade wenn es um das Thema Elektromobilität geht, also elektrifizierte Fahrzeuge, dann sind halt da nicht mehr 2 11 Kilo Gasflaschen an Bord, mit denen man heizt und kocht und vielleicht noch den Kühlschrank betreibt, sondern dann hast du eine sehr begrenzte Ressource, nämlich Strom. Und es gibt den Antriebsstrang, der um die gleiche Ressource kämpft. Und deswegen, dieses ganze Thema Vernetzung ist eigentlich eine Notwendigkeit, damit man in Zukunft die Energie punktgenau richtig für das einsetzt, was man als Kunde genau will. Und das sollte einem da ganz viel abnehmen und ganz viel Intelligenz reinbringen, dass man eben keine Energie verschwendet.
Zum Schluss, Alexander, hast du einen Rat für uns? Welchen Familienunternehmer, welche Familienunternehmerin möchtest du denn gerne einmal bei unserem Podcast Schlaflose Nächte erleben?
Also wen ich gerne mal hören würde mehr, der ist allerdings selber nicht Unternehmer, sondern der ist Geschäftsführer, externer Geschäftsführer in einem Familienunternehmen.
Angestellter Unternehmer.
Angestellter Unternehmer, genau, das ist der Hartmut Jenner. Ich habe mit der Marie Kercher studiert und wir haben auch neulich wieder telefoniert und ich finde es ganz toll, wie sich da einfach das richtige Paar gefunden hat, eigentlich mit ihm als externer Geschäftsführer nah an der Familie. Also vielleicht könnt ihr auch beide Seiten einladen und ich glaube, es ist ein interessantes Gespann für all die Familienunternehmen, die eben sich mit der Frage beschäftigen, wie funktioniert eigentlich mein Unternehmen, wenn niemand aus der Familie selbst drin ist.
Ja, vielen Dank, Alexander. Wir haben über eine schwierige Phase in der Entwicklung des Unternehmens gesprochen. Kündigung in einem Ausmaß, das sicherlich sehr unerfreulich war für das Unternehmen. Aber wir haben ein bisschen erfahren, wie ihr dabei vorgegangen seid, wie schwer es euch fiel, wie sehr es dir persönlich ausgemacht hat, wie menschlich du betroffen warst. Aber haben dann ja auch das Gefühl gewonnen, dass es für den Aufbruch, für die Neuorientierung eine wichtige Maßnahme ist und die soziale Verpflichtung für Arbeitsplätze, für die Mitarbeiter nach wie vor über allem steht. Ja, vielen Dank für das offene Gespräch.
Danke auch von mir, Alex. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 75-Jährigen dieses Jahr. Es wird hoffentlich gebührend gefeiert. Und euch, liebe Zuhörerinnen, möchten wir dazu einladen, über ähnliche Themen nachzudenken. Eure Gedanken mit uns zu teilen, was eure größten Herausforderungen waren, was vor allem euch schlaflose Nächte gekostet hat, welche Momente ganz anders hätten laufen können. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben, wir werden eure Nachrichten lesen und den Podcast natürlich auch beantworten. Ihr findet die Adresse schlaflosenächte@unternehmertum.de natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Reinschalten.
Vielen Dank. Vielen Dank und ciao.
Schlaflose Nächte ist eine Produktion der Unternehmertum in Zusammenarbeit mit Looping One. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.